Willkommen zu der Schriftlesung, die auch heute unser Predigttext sein wird. Und ich lese uns aus dem Evangelium nach Matthäus im Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Matthäus Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Dies ist das Wort des Herrn. Die Geburt Jesu Christi aber war so: Als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Da aber Josef, ihr Mann, gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, gedachte er, sie heimlich zu entlassen. Als er aber dies überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Dies ist das Wort des Herrn. Lass uns noch kurz still werden, ich möchte vor der Botschaft beten. Herr, wir danken dir für dieses freudige Ereignis. Wir danken dir für dein heiliges Wort. Und unser Gebet ist, Herr, dass du mir hilfst, in Klarheit zu reden und jedem hier hilfst, zu hören und du wirken magst durch deinen Geist, sodass wir die Herrlichkeit in Christus Jesus sehen. Sei du mit uns, das bitten wir im Namen Jesu, unseres Herrn und Erlösers. Amen. Weihnachten ist für viele eine sehr stressige Zeit. Für manche so stressig, dass sie einfach verreisen oder es gerne tun wollten, wenn sie könnten. Weihnachten gilt als eine Zeit der Ruhe, des Friedens, und doch ist es so, dass man kaum zur Ruhe kommt. Es ist eine Zeit für Familie, Gemeinschaft, das Fest der Liebe und so weiter. Und das ist auch alles nett und gut, keine Frage. Und vielleicht bist du auch heute hier, um einfach eine nette Weihnachtsgeschichte zu hören, weil es für viele heute dazugehört. Weihnachten, da geht man einfach mal in den Gottesdienst. Gott selbst wird in Jesus Christus Mensch. Und das ist der Grund für Weihnachten. Das ist der Grund für unsere Freude als Kinder Gottes. Und unser Abschnitt, den wir gelesen haben, erklärt uns, dass Maria mit Josef verlobt war. Wir reden hier von der Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Sie sind noch nicht verheiratet. Es ist eine Art Vorheiratbeziehung, noch formaler als die Verlobung heute. Ein Rabbi damals würde ein Fest für dieses Versprechen durchführen, und dann sind sie für circa ein Jahr verlobt. Und in dieser Zeit müssen sie sich enthalten bis zur offiziellen Heiratszeremonie. Wenn eine Frau in dieser Zeit schwanger wird, dann wird das als Ehebruch gesehen und die Folge wäre der Tod. Josef, er hat genau mit diesem Problem zu kämpfen. Er steht in junger Liebe, frisch verlobt, in den Vorbereitungen für die Hochzeit, von dem Segen der Eltern, unter dem Segen der Eltern in einer glücklichen und geordneten Situation. Und jetzt kommt Maria zu ihm und sagt: Josef, ich bin schwanger. Und du kannst dir vorstellen, wie Josef sich fühlen muss, als wenn ihn ein Zug gerade überrollt hat. Er ist gerecht, Das heißt, ihm ist das Gesetz Gottes wichtig. Er handelt danach, er liebt Gottes Wort, er will Gottes Wort gehorsam sein. Und andererseits will er auch Maria nicht öffentlich bloßstellen. Und diese ganze Situation lässt ihn nicht los. Und versetzt dich für einen Augenblick in seine Situation. Hier ist Maria, du denkst, du kennst sie, du liebst sie, ihr wollt heiraten. Und jetzt steht sie vor dir, schwanger, und erzählt dir, sie ist dir immer treu geblieben. Sie sagt, das Baby ist nicht von einem anderen Mann. Und natürlich, dein Kopf ist voll mit diesen Aussagen und du überlegst dir und denkst, sie ist schwanger vom Heiligen Geist. Ja, natürlich, das passiert ja auch täglich. Fällt dir nichts Besseres ein? Wieso kann sie nicht einfach ehrlich sein? Einfach die Wahrheit sagen? Bis ihm ein Engel im Traum erscheint und ihm sagt, dass Maria tatsächlich die Wahrheit sagt. Sie ist ihm immer treu geblieben und ist es immer noch. Das Baby ist vom Heiligen Geist. Und für viele ist das ein Problem heute. Wie kann das sein? Wie willst du das biologisch erklären? Wir können aber genauso eine Gegenfrage stellen. Wenn Gott allmächtig ist, wie die Bibel es sagt, wieso sollte so etwas für ihn unmöglich sein? Kann Gott etwa nicht den Samen in Maria legen, sodass sie ohne Mann schwanger wird? Wenn Gott Himmel und Erde aus dem Nichts geschaffen hat, wieso sollte das ein Problem sein? Und du siehst, dieses Ereignis, über das wir heute auch nachdenken oder im Besonderen nachdenken, ist grundlegend für den christlichen Glauben. Ohne die Menschwerdung Gottes stehen wir vor einem unlösbaren Problem. Er muss Mensch werden und Gott hat es vollbracht. Und darum stellen wir uns zuerst die Frage, wer ist Jesus Christus? Warum bestehen Christen darauf, dass Christus vom Heiligen Geist gezeugt wurde? Warum ist das so wichtig? Und schau, wenn du in die Geschichte schaust, vor allem in die Kirchengeschichte, dann siehst du, wie vor allem im 4. Jahrhundert, in den ersten Jahrhunderten nach Christus, eine gewisse Spannung geherrscht hat. Und diese Spannung bestand darin, dass gelehrt wurde, dass dieser Gott, von dem die Bibel spricht, er wird Mensch in einer Person. Gott-Mensch in einer Person. Und du kannst in gewisser Weise verstehen, warum das ein großes Problem für die Menschen damals war und für viele heute auch noch ist. Es ist diese Schwierigkeit, diesen hocherhabenen, diesen transzendenten Gott, der für uns so weit entfernt ist, so anders als wir Menschen, dieser hocherhabene Gott wird Mensch und plötzlich zugänglich. Er, der über allem steht und der Schöpfer ist, offenbart sich in seiner Schöpfung als Mensch. Und es ist völlig nachvollziehbar, warum diese Wahrheit zu Herausforderungen führt. Aber warum, nochmal, warum ist das notwendig? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir zurück zu Adam und Eva gehen. Dem Ursprung der Sünde. Die Schrift sagt, dass Sünde durch Adam in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Römer 5. Eva, sie hat zwar zuerst von der verbotenen Frucht gegessen, aber Adam ist derjenige, der von Gott als Stellvertreter, als das Bundeshaupt für die Menschen erwählt wurde. Gott hat bestimmt, dass Adam dieser Mann ist. Das heißt, er ist verantwortlich. Er ist verantwortlich für das, was geschieht, für das, was er tut und nicht nur für sich selbst, sondern für alle, die nach ihm kommen. Weil Gott ihn dazu bestimmt hat. Er ist der Stellvertreter, nicht Eva. Und hier ist das Problem. Wir sind Nachkommen Adams. Das heißt, wir sind als Sünder geboren. Wir sind Sünder, zum einen, weil wir mit Adam gesündigt haben. Das heißt, er ist unser Repräsentant, er ist unser Stellvertreter. Und durch seine Sünde sind wir mit Adam gefallen. Was er tut, gilt für uns alle. Uns wird seine Sünde zugerechnet. Und dadurch, dass er gefallen ist, dadurch, dass er Gottes Gesetz gebrochen hat und von der Frucht genommen hat, sind alle, die nach Adam kommen, in einem sündigen Wesen geboren, als Menschen geboren, in Sünde geboren. David, er sagt, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das heißt, keiner, der nach Adam geboren wurde, ist ohne Sünde. Dieses verdorbene Wesen, mit dem wir immer wieder zu kämpfen haben, mit dem eigenen Stolz, mit dieser Ungeduld, mit allem, was uns beschäftigt, führt daraus, dass wir in diesem verdorbenen Wesen, unserem Fleisch leben. Und dieses verdorbene Wesen wird weitergereicht. Es ist diese Geburtssünde, wenn du so willst. Und es ist ein ernstes Problem für uns. Diese sündige Natur wird immer durch den Samen des Mannes weitergereicht, bis zu Josef. Und wenn du das erste Kapitel anschaust, aus dem wir gelesen haben, dann siehst du in den ersten Versen 1 bis 17, wie die Blutlinie, die Nachkommen Adams, ganz gezielt aufgeführt werden. Bei Josef stoppt die Blutlinie kurz, weil sie hier für dieses besondere Ereignis, für die Geburt des Herrn Jesus Christus aufhören muss. Schau, alle sind in Adam gestorben. Die sündige Natur wurde durch den Samen des Mannes weitergereicht. Und stell dir vor, Jesus hätte als Mensch geboren, er hätte vielleicht ohne Sünde leben können. Aber es gibt keine Chance, wie er dieser Blutlinie, dieser Nachkommenschaft als Nachkomme Adams entfliehen könnte. Es sei denn, er wird nicht, wie wir alle, geboren. Durch natürliche Zeugung, sondern übernatürlich. Und genau das ist geschehen. Genau das ist geschehen. Um ein Retter zu sein, muss er ohne Sünde sein. Das heißt, er darf nicht als Nachkomme Adams in der Blutlinie Adams sein, weil das Wesen nach Adam verdorben ist. Die Menschheit ist verdorben. Und wie kann jetzt die zweite Person Gottes ohne Sünde zur Welt kommen? Und schau, was unser Text sagt. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Bevor Maria mit Josef zusammengekommen ist, kommt der Heilige Geist über Maria. Die Kraft des Höchsten überschattet sie und sie empfängt ein Kind. Es gibt nur zwei Männer, die auf eine übernatürliche Weise geboren wurden oder in diese Welt gekommen sind. Der erste ist Adam. Er wurde aus der Erde geschaffen. Gott hat ihn geformt. Gott hat ihm den Hauch des Lebens gegeben. Und der zweite ist unser Herr Jesus Christus. Unser Herr Jesus Christus, der vom Heiligen Geist gezeugt wurde und damit auch übernatürlich in diese Welt gekommen ist. Und nicht als Nachkomme Adams gilt, sondern selbst ein Stellvertreter ist. Wir sind alle Sünder seit dem Sündenfall Adams. Und das ist der Grund, warum wir sündigen. Jesus ist aber nicht wie wir in der Blutlinie Adams geboren. Und darum kann er unser Erlöser sein, der ohne Sünde ist. Und das sagt auch Vers 21. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. In Vers 20 spricht der Engel Josef mit Sohn Davids an. Und das ist, wenn du die Verse 1 bis 17 liest, in Matthäus 1, dann siehst du sozusagen die Stammlinie Josefs. Aber diese Stammlinie wirft noch ein Problem auf. Josef ist der Sohn Davids. Er ist der Erbe der königlichen Dynastie Judas, aus dem der Nachkomme kommen soll, der Messias, auf den alle warten. Welche Bedeutung hat also diese Aufzählung der ganzen Generation in Matthäus 1? Nun, David ist der größte König Israels und Gott hat verheißen, dass sein Nachkomme auf ewig regieren wird. Das heißt, der Messias, der Gesalbte, der Retter, muss ein Nachkomme David sein. Gleichzeitig aber nicht von David, von der Linie Adams stammen. Jesus stammt nicht von Josef ab. Wie kann er also der Wie kann er der Nachfolger des König David sein? Josef ist nicht sein biologischer Vater. Damit aber Jesus einen rechtlichen Anspruch auf den Königsthron Davids hat, muss er Josef sein Sohn sein. Und genau deshalb zählt Matthäus diese Generation auf, um etwas deutlich zu machen. Nämlich, wie Jesus formal und rechtlich von Josef adoptiert wird, indem Josef Jesus den Namen gibt. Gott hat jedes Detail exakt gelenkt, die Träume, die Taten, die Ereignisse, absolut alles. Josef ergibt im Vers 25 Jesus den Namen. Das ist die Aufgabe des rechtlichen Vaters. Das heißt, Jesus ist jetzt offiziell vor dem Gesetz, erhält er den Status des Sohnes und damit des Erben. Es ist also nicht nur der Name Jesus wichtig, der Rettung bedeutet, sondern auch, dass Josef Jesus den Namen gibt. Und du siehst, durch diese Handlung Josef wird Jesus der Sohn Davids und gleichzeitig ist er ohne Sünde. Ist es nicht wunderbar, diese ersten Kapitel im Matthäus-Evangelium? Sie zeigen uns, wie Jesus geboren wird, ohne Sünde geboren wird und gleichzeitig, wie er der Nachkomme Davids ist, des größten Königs Israels. Und Matthäus macht das genau deutlich, damit wir sehen und verstehen, wer der Herr Jesus Christus ist. Er ist tatsächlich der Sohn Davids, aber er ist ohne die Sünde Adams. Das ist einfach genial. Es ist einfach unglaublich, wie Gott es gemacht hat. Na, Jesus, er ist der zweite Adam. Er ist der letzte Adam. Er ist unser Stellvertreter. Er ist unser Bundeshaupt. Jesus ist nicht der biologische Sohn Josefs, er ist der Sohn des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde in Kraft seines Wortes geschaffen hat. Und hier sehen wir, wie Jesus selbst, Logos, die zweite Person Gottes, wird Mensch. Das ist es, was wir in diesen Tagen gedenken. Und das ist wirklich ein Grund zum Feiern. Das führt uns zum zweiten Punkt. Wieso musste überhaupt Jesus in diese Welt kommen? Wieso? Wir haben in den letzten Wochen bereits gesehen, dass diese Verbindung zwischen Gott und dem Menschen, dass sie ins Tiefenlose gebrochen ist, durch die Sünde. Das heißt, diese Verbindung oder diese Gemeinschaft mit Gott ist nicht mehr möglich. Der Abgrund zwischen Gott und dem Menschen ist für den Menschen unüberbrückbar, sie ist aussichtslos. Denn der Mensch hat gegen Gott gesündigt. Und es gibt damit keinen Menschen, der zu Gott kommen kann. Kein Mensch kann eine Brücke bauen, die Gott letztendlich erreichen kann. Das ist unmöglich. Aber wenn Gott sich selbst herablässt, wenn er bereitwillig ist, sich selbst herabzulassen, wenn er selbst Mensch ist, ohne Sünde, dann kann dieser Abgrund überbrückt werden. Und wir als Sünder, als Menschen können erlöst werden. Dann ist es was anderes. Schau, es mag für uns unmöglich sein, aber nicht für ihn. Er ist Gott. Und genau das ist es, was Jesus getan hat. Schau, die Schrift beschreibt Gott als König. Er ist der Gesetzgeber, er ist der Richter. Und der Mensch, wir sind nicht neutral, sondern wir sind Gottes Geschöpfe, nicht wahr? Wir sind seine Geschöpfe. Und stell dir einen guten, gerechten König vor, der sein Volk schützt. Er liebt es, er versorgt es, er hält Frieden und Ordnung. Und jetzt erhebt sich einer dieser Untertanen, nicht aus Not, sondern aus Stolz, und sagt offen, ich hasse diesen König, ich hasse ihn. Egal, was er mir Gutes getan hat, ich hasse ihn. Und andere sind vielleicht nicht so mutig wie er, sie sagen es nicht öffentlich, aber sie tun das Gleiche im Geheimen. Aber alle handeln so, als gäbe es diesen König nicht. Sie missachten seine Gesetze, sie nutzen seine Gaben und beanspruchen den Thron für sich. Und das ist Sünde. Das ist es, was Sünde ist. Die Schrift sagt unmissverständlich in Römer 8, 7, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich nicht dem Gesetz Gottes und kann es auch nicht. Sünde ist Feindschaft, nicht ein Missgeschick. Sünde ist Thronraub, nicht ein Fehlgriff, nicht ein Versehen. Wir sagen, wir möchten für uns selbst leben. Ich will keinen Gott, der über mich herrscht. Das ist Sünde. Wenn wir für uns selbst leben, anstatt für den, der uns geschaffen hat. Der Mensch sagt, ich will selbst bestimmen, was gut und böse ist. Er sagt nicht, Gott regiert, ich regiere. Und das ist noch nicht alles. Schau, was hinzukommt. Du und ich, wir leben in Gottes Welt. Wir leben in Gottes Welt. Wir atmen Gottes Luft. Du und ich, wir benutzen Gottes Gaben und vielleicht verweigerst du ihm Gehorsam und Ehre, trotz all der guten Gaben, die du empfängst. Und das ist Hochverrat. Oder vielleicht ein anderes Beispiel, um es deutlicher zu machen. Um dir deutlich zu machen und deutlich vor Augen zu halten, was Sünde ist. Stell dir vor, du bist verheiratet, du begehst Ehebruch. Und eine Woche später bringst du deiner Frau Frühstück zum Bett und sagst, hey, ich habe dir Frühstück gemacht, lass uns alles einfach vergessen, was vorher geschehen ist. Wer würde so etwas akzeptieren? Das ist ein Schlag ins Gesicht, nicht wahr? Und genau das ist, und sehen wir die Schwere der Sünde, was es bedeutet, gegen Gott zu sündigen. David hat es verstanden, wenn er sagt, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen. Darum kann kein Mensch mit seinen Werken vor Gott treten. All unsere Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Schau, wenn du deine guten Taten präsentierst und sagst, schau, Herr, wie ehrenhaft ich für dich gelebt habe, was ich Gutes getan habe, dann spottest du Gott. Ist genauso, wie du deiner Frau sagst, hier, ich habe Frühstück für dich gemacht, lass uns vergessen, was passiert ist. Damit zeigen wir, dass die Tiefe, die Schwere der Sünde wir nicht begriffen haben. Nicht einmal ansatzweise erkannt haben. Wer seine vermeintlich guten Taten zur Schau stellt, verhöhnt Gott und hat weder Buße getan noch begriffen, wie er vor Gott steht. Und genau das tust du, wenn du deine Taten vor Gott bringst und von ihm angenommen werden möchtest. Genau diese Taten sind es, warum wir alle von Gott getrennt sind. Sie sind ein Angriff gegen Gottes Heiligkeit. Gottes Maßstab ist seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit. Und wir sind alle schuldig. Alles, was du vor Gott brauchst, ist nichts. Und das ist, was viele nicht haben. Sie kommen mit ihren Armen und Händen vollgepackt mit ihren guten Taten und Werken und stellen sie vor Gott und sagen, schau, was ich getan habe. Anstatt mit leeren Händen vor den Herrn, den Allmächtigen zu kommen und zu sagen, nichts bringe ich, nur das Kreuz umschlinge ich. Und das führt mich zur letzten Frage heute. Was hat Christus getan? Vers 21 sagt, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Jesus ist ein herrlicher Name. Jesus ist die griechische Form von dem hebräischen Namen Josua. Der ganze Name ist Jehoshua. Und dieser Name bedeutet Jehova, der Gott Jahwe ist Rettung. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Vers 21. Das heißt, der Name Jesus ist auch seine Mission. Und das ist der Grund, warum Christus in diese Welt gekommen ist, um sein Volk zu erretten. Deshalb ist er geboren, um am Kreuz zu sterben, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Christus, er ist beides. Wir haben das schon gesehen. Er ist gewöhnlich und er ist außergewöhnlich. Er ist der Sohn und er ist der Erlöser. Er ist Gott und er ist Mensch in einer Person. Das Wort wurde Fleisch. Was für eine Herablassung. Was für eine Herablassung, um Frieden zwischen Gott und Menschen zu schließen. Christus ist Mensch. Das machen die Verse 1 bis 17 sehr deutlich. Er ist Mensch wie du und ich. Er ist ein Kind der Geschichte. Er ist ein Sohn Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist ein Nachkomme Isais, der Sohn Davids. Er ist der Sohn Josefs, ein Kind der Geschichte. Er ist Mensch. Die Lehre der Demut ist die Lehre der Menschheit. Christus wurde Mensch. Er ist Mensch, aber er ist auch Gott. Und das macht Matthäus in den Versen, die wir gelesen haben, deutlich. Er ist 100% Gott. Er wird Sohn Gottes genannt, er ist gezeugt vom Heiligen Geist. Er ist wahrer Gott von wahrem Gott, aus eigenem Recht. Er ist Gott, der Mensch wurde. Der Sohn der Prophezeiung, der Sohn des allmächtigen Gottes. Siehst du dieses große Geheimnis, diese reiche Gnade Gottes, diese Freude zu Weihnacht? Im Lichte der Natur siehst du Gott hoch erhaben. Im Lichte des Gesetzes siehst du Gott gegen uns. Im Lichte des Evangeliums aber siehst du Gott mit uns. Immanuel. Als Mose Gott fragt, ob er Gottes Angesicht sehen darf, da sagt ihm Gott, nein. Wenn du mich siehst, musst du sterben, denn ich bin heilig und du bist es nicht. Und Gott zieht vorüber und Mose darf Gott von hinten sehen, sonst hätte ihn seine Heiligkeit verzerrt. Und was ist die Auswirkung? Er muss sein Angesicht verdecken, weil ihn keiner aus dem Volk anblicken konnte. So sehr hat sein Angesicht geschienen. So groß ist Gottes Herrlichkeit, selbst in der Reflexion im Angesicht Moses. Und stell dir vor, Mose wäre heute hier. Stell dir vor, Mose könnte die Weihnachtsgeschichte hören. Johannes 1,14. Und Gott wurde Mensch. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Gottes, voller Gnade und Wahrheit. Und ich bin mir sicher, er würde aufspringen. Mose wäre so begeistert von dem und sagen, weißt du, was du hast? Wisst ihr, was ihr habt? Weißt du nicht, was das bedeutet? Ihr habt, was mir verwehrt wurde. Wo ist eure Freude, die Zuversicht, der Mut, die Liebe, die Jesus Christus offenbart hat? Warum ist das nicht euer Antrieb, die Motivation für jeden Tag eures übrigen Lebens? Gott wurde Mensch. Wie ist das nur möglich? Weil Christus das beseitigt hat, was uns von Gott trennt, die Sünde. Er hat der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Verstehst du, Gott ist nicht mehr in einer Feuersäule gekommen, als er das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Er ist als Baby geboren. Er ist als Baby geboren. Klein, kindlich, verletzlich. Ja, abhängig von seinen Eltern. Er ist Mensch geworden. Warum? Weil Christus gekommen ist, um am Kreuz zu sterben. Um die Sünde und die Schuld seines Volkes zu bezahlen. Damit wir Leben haben. Damit wir Leben haben. Es sind keine guten Taten notwendig, sondern an ihn allein musst du glauben. Schau, du und ich, wir können das Problem der Sünde nicht lösen. Du und ich, wir haben nicht die Fähigkeiten dazu. Und du brauchst nur in die Geschichte schauen. Die ganze Geschichte beweist das. Der Mensch glaubt, wir haben uns weiterentwickelt, wir wissen es besser, wir können die Welt verändern. Du kannst Information, du kannst Geld, Technologie, du kannst all das auf Sünde werfen und versuchen, dieses Problem zu lösen. Es wird nicht funktionieren. Du kannst versuchen, es mit Vergnügen zu bedecken, aber es wird nicht weggehen. Und Gott weiß das. Gott weiß das. Seit dem Garten Eden hat die Menschheit alles Mögliche versucht, das Problem der Sünde selbstständig zu lösen, eine Welt zu schaffen, in der wir alle in Liebe und Friede leben können. Und es funktioniert nicht. Weil die Sünde nicht ein äußeres Problem ist, sondern ein inneres Problem. Es ist dieses verdorbene Fleisch, in dem wir leben. Es ist unmöglich, es selbstständig zu lösen. Und deshalb hat Gott uns einen Retter gesandt, um durch seinen Tod unsere Sünde hinwegzunehmen. Christus, er ist der einzige Retter. Aber der Text sagt uns noch etwas, was wir nicht übersehen sollten. Er ist Immanuel. Er ist Gott mit uns. Und das dürfen wir nicht vergessen, nicht übersehen. Schau, wenn Gott nicht mit uns wäre, dann würde es uns recht wenig bringen, nicht wahr? Selbst wenn Jesus der Retter ist, wenn er nicht mit uns ist oder für uns ist, dann bringt es relativ wenig. Denk einen Augenblick drüber nach. Einige hier kennen das vielleicht, wenn du einen guten Sportler in der Klasse hast oder selbst ein guter Sportler bist. Und vielleicht hast du es auch mal früher in der Schule gehört. Stell dir vor, Tim ist ein super Sportler, der Beste auf der ganzen Schule. Und jedes Mal im Sport weiß jeder, dass das Team, das Tim in der Mannschaft hat, ist das Siegerteam. Tim ist einfach der Beste. Das Problem ist, die Mannschaft, die ihn nicht hat, verliert. Und vielleicht hast du es auch früher mal in der Schule gehört. Und ja, ich muss es sagen, wenn du hörst, oh nein, jetzt haben sie ihn, dann verlieren wir ihn. Tim ist der Beste, aber es bringt dir absolut nichts, wenn Tim im anderen Team spielt. Dann gehörst du nämlich zu den Verlierern. Aber wenn er mit dir ist, dann gehörst du zu den Gewinnern. Dann gehörst du zum Siegerteam. Und Christus ist so viel mehr und weitaus mehr als der beste Sportler. Er ist der einzige Retter. Es gibt keinen anderen Erlöser. Er ist es, der den Sieg über den Tod und Teufel errungen hat. Er hat den Stachel des Todes genommen. Er ist der Retter. Und schau, wenn Christus nicht mit uns ist, dann haben wir nichts davon, dass er ein Retter ist. Du erinnerst dich an Jakobus, wenn er sagt, auch die Dämonen glauben und sie zittern. Warum zittern die Dämonen? Weil sie ganz genau wissen, wer ihr Gegner ist. Und sie wissen, dass Jesus Christus nicht gekommen ist, um Dämonen zu retten. Das heißt, es bringt ihnen nichts. Und Vers 23 sagt, Gott ist mit uns. Immanuel. Und hier ist Hoffnung für uns. Er, Christus, hat Gott und Mensch versöhnt. Darum ist er in diese Welt gekommen. In ihm ist Gott mit uns, was der größte Segen für uns ist. In ihm hat er uns zu Gott gebracht, was die größte Gnade Gottes ist. Verstehst du, was es bedeutet? In Christus ist Hoffnung. In Christus ist wahre Freude, weil in Christus die Vergebung der Sünden ist. Nicht durch das, was ich getan habe oder was ich ihm vorbringen kann, sondern allein durch Glauben an ihn. Und das ist die Freude der Weihnacht, nämlich die Freude in der Botschaft der Errettung in Jesus Christus. Nicht durch Leistung, nicht durch Werke oder Taten, sondern allein durch Glauben an ihn. Lass mich schließen mit Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Was für eine wunderbare Botschaft, dass Gott selbst Mensch wurde und wir Hoffnung in ihm haben. Amen.